Liebe Freunde der Weissacher Tage, wenn wir jetzt die große Halle der zweiten Bitte betreten, dann tun wir das so, dass wir zunächst die Eintrittskarte hervorholen. Und die Eintrittskarte zu jeder Bitte heißt: Vater unser, der du bist im Himmel. Oder in der Ursprache Jesu: Abba, lieber Vater. Also: Vater unser, der du bist im Himmel, dein Reich komme. Bei Ausgrabungen hat man in Kleinasien, in Priene, eine Handschrift gefunden. Diese Handschrift ist von dem Tag einer Geburt die Rede. Und da heißt es: Dieser Tag hat der ganzen Welt ein neues Ansehen gegeben. Mit diesem Tag ist die Zeit vorbei, wo man es bedauern musste, geboren zu sein. An diesem Tag wurde ein Heiland gesandt, der aller Fehde ein Ende bereiten wird. An diesem Tag sind die Hoffnungen all unserer Vorfahren in Erfüllung gegangen. Dieser Tag ist ein Geburtstag Gottes, der für die Welt, jetzt steht da Evangelien, frohe Botschaften, heraufgeführt hat. Und dann am Schluss: Von diesem Tag her muss eine neue Zeitrechnung beginnen. Jetzt frage ich Sie mal, von wem handelt natürlich diese Inschrift? Da werden Sie sagen: Von unserem Herrn Jesus, von wem denn sonst? Ja, denkste. Diese Inschrift handelt von dem Kaiser Augustus und von seiner Geburt. Das ist der Tag, wo die ganze Welt sich ändert. Da bricht das Reich herein. Das Imperium Romanum, das den Frieden schafft. Das Reich. Ja, das ist ein eigenartiges Wort. Ein Zauberwort. Ein Urwort der Menschheit, eine Sehnsuchtsvokabel. Der Tiefenpsychologe C.G. Jung hat gesagt: Wir tragen in uns, in unserem Unbewussten, so einen Schatz von Urbildern. Er spricht von Archetypen. Und diese Archetypen steigen immer wieder auf in den Träumen und in den Mythen und in den Religionen. Und zu diesen Archetypen gehört auch das faszinierende Wort Reich. Das Reich. Es steigt auf wie eine Fata Morgana, sammelt alle Sehnsüchte in sich. Dann ist alles recht, dann ist alles gut. Wir brauchen das Reich. Und so ist es durch die Geschichte gegangen. Was wollten denn die Pharaonen? Das Reich. Das universale Reich. Was wollten die Babylonier unter Nebukadnezar? Das Reich. Die Griechen unter Alexander dem Großen? Das Reich. Augustus? Das Reich, das römische Reich. Napoleon? Das Reich. Was wollten Hitler und Stalin? Das Reich. Die ganze Geschichte ist voll von der Sehnsucht, von dem Ruf nach dem Reich. Manchmal kommt der Ton dämonisch verzerrt hervor, wie etwa bei Adolf Hitler. Worin suchte Adolf Hitler das Reich? Es war gar nicht so sehr die Ausbreitung in den Osten oder in den Westen hinein, sondern dahinter steckte eine Idee: Wir brauchen für die Menschheit, damit das Reich und damit das Heil und das Glück kommt, eine Art Blutwäsche. Wir brauchen eine genetische, eine erbmäßige Erneuerung der Menschheit. Und das geht nur, wenn man dein genetisches Gift ausrottet. Und das genetische Gift, das sitzt in den Juden. 11 Millionen Juden gab es damals etwa in Europa, und die eigentliche Idee Adolf Hitlers war, die müssen ausgerottet werden bis auf den letzten Kopf, bis auf den letzten Blutstropfen. Und dann? Ja, dann beginnt das Reich mit dem arischen Menschen. Die Älteren wissen das noch ganz gut. Es gab da sogar den Begriff vom Dritten Reich. Mit dem Reich hatte das was zu tun. Zunächst haben die Nazis gar nicht gemerkt, dass das eine christliche Vokabel ist. Die stammt aus dem 12. Jahrhundert, das Dritte Reich. Und als sie es dann gemerkt haben, während des Krieges, da haben sie plötzlich die Vokabel verboten. Man durfte sie nicht mehr benutzen für den Nazistaat. Aber Reich, das Reich. Also, wenn wir vom Reich sprechen, dann sprechen wir von einer Idee, die alle anstreben. Was wollen die Taliban? Die Taliban wollen das Gottesreich gegen das verruchte Reich der Amerikaner. Ums Gottesreich geht's. Es geht in der ganzen Geschichte eigentlich nur um eine Idee, das ist die Idee des Reiches. So, wenn das so ist, dann müssen wir gleich kritisch fragen, ja, wer benutzt das Wort zu Recht? Wem gehört eigentlich das Wort Reich? Wem steht es zu? Was ist das wahre Verständnis? Das heißt, wir steigen jetzt so ein, dass wir fragen, was dieses Urwort von der Bibel her meint, das Wort vom Reich. Jesus hat die Vokabel benutzt. Ein Theologe sagt einmal, das ganze Wirken Jesu kreist um einen faszinierenden Begriff. Auf ihn ist alles bezogen, von ihm strahlt alles aus. Die Mitte der Verkündigung Jesu ist das Reich Gottes. Jesus hat das Wort nicht erfunden, sondern Jesus hat es aus dem Alten Testament genommen und aus der jüdischen Geschichte. Er ist nicht der Erfinder dieses Wortes, aber sicher der Erfüller. Deshalb möchte ich in einem ersten Abschnitt sozusagen in 7 Meilenstiefeln mit ganz großen Schritten durch die biblische Heilsgeschichte gehen und immer nach dem Reich fragen. Wann hat das denn eigentlich angefangen mit dem Reich? Wenn Sie jetzt in die Bibel hineinschauen, wo würden Sie denn sagen, wo ist der Startpunkt? Wo hat es zum ersten Mal einen Reichsruf gegeben? Ich finde den ersten Reichsruf auf dem ersten Blatt der Bibel. Da gibt es einen Ruf, der heißt, es werde Licht. Das ist der erste Reichsruf. Was ruft denn da Gott? Da ruft Gott nicht nur in das Dunkel hinein, sondern in das Nichts. Und er ruft die Wirklichkeit hervor. Nicht wahr? Gott fängt nicht mit irgendeinem Material an, das dann schon seine Eigenschaften hat, sozusagen seine genetische Masse mitbringt, sondern Gott fängt bei sich selber an. Es werde Licht und es ward Licht. Und dann ist Gott gegenwärtig in jedem Atom. Es gibt kein Molekül, es gibt keinen Blutstropfen, es gibt keinen Gedanken, wo Gott nicht gegenwärtig wäre. Walter Lüthi, der Schweizer, sagt in einer Predigt, nirgendwo in der Welt gibt es nicht einmal das Schwarze unterm Fingernagel, ohne dass Gott da wäre. Gott ist da von der Schöpfung her. Es werde Licht und es ward Licht. Dennoch ist die Bitte, dein Reich komme, nicht überflüssig. Ist ja eigentlich seltsam, da muss man sich drüber wundern, wenn Gott doch schon das Ganze gerufen hat in seiner Kraft. Warum muss man dann noch drum bitten? Es gibt eine unheimliche zweite Linie schon ganz von Anfang an. Ein dunkles Rätsel sozusagen, ein abgründiges Geheimnis. Von vornherein gibt es den dämonischen Widerstand, einen Anti-Reichswillen, der sich erhebt gegen Gott. Verführung, Fall des Menschen, das Paradies verschlossen davor der Cherub mit dem flammenden Schwert. Zwei Linien. Nicht wahr? Wenn wir jetzt in die Schöpfung hineinschauen, dann sehen wir nicht einfach Reich Gottes, dann hören wir von Erdbeben und von Fluten und von Feuersbrünsten, von Vulkanausbrüchen, von Trockenheiten und von Überschwemmungen, die ganze Welt, gleichzeitig Gegenwart Gottes und ein unheimliches Durcheinander. Zwei Linien von Anfang an, die Reichslinie und die Rebellionslinie, das Reich und das Antireich, Gott und der Satan. Erster Schritt, es werde Licht, aber die Finsternis tritt auf und rebelliert. Zweiter Schritt mit unseren 7 Meilenstiefeln und wieder solch ein Reichsruf. Wo müssen wir denn jetzt wohl einsteigen? Der erste Ruf hieß, es werde Licht, und da geht es um die Schöpfung. Der zweite Ruf heißt, ich will euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. Gott erwählt den Abraham, Gott erwählt das Volk Israel und dabei denkt er an alle Geschlechter auf Erden. Gott erwählt den David, Gott lässt den Tempel errichten. Ist der Tempel nicht das Reich? Ist da nicht Gott gegenwärtig? Und wieder muss man sagen, da ist die zweite Linie. Das Alte Testament ist voll von Berichten über Rebellion gegen dieses Reich, das Gott aufrichtet, von Götzendienst, von Abfall, von Bündnispolitik mit Heiden, von sozialer Ungerechtigkeit, von Propheten, die auftreten, aber beiseite geschoben werden, verharren im Ungehorsam. Aus dem Fall kommt ein unheimliches Gefälle. Und mittendrin immer wieder die Reichsbitte, ach, dass du den Himmel zerrissest und führest herab. So lesen wir im Alten Testament. Und dann die Zerstörung Jerusalems, der Tempel, der in Flammen aufgeht, Israel unter römischer Herrschaft. Doch ist die Verheißungslinie nicht vergessen, die vom Messias redet und vom Menschensohn. Und im Judentum hat man eine eigene Sprachregelung gefunden, da sagt man, es gibt eine alte Welt, einen alten Äon, das ist Gottes Schöpfung, aber zerrissen und pervertiert. Und dann einmal gibt es den neuen Äon, die neue Welt, wo Gott alles gut macht. Ach, dass du den Himmel zerrissest. Also erste Station bei der Schöpfung, es werde Licht. Zweite Station, ich will euer Gott sein, ihr sollt mein Volk sein. Dritte Station, wir sind mit 7 Meilenstiefeln unterwegs durch die Heilsgeschichte. Da sind wir in der Mitte bei Jesus selbst. Reichsruf bei Jesus. Der Ruf der Vater über dem Sohn aus, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Die meisten unter Ihnen sind ja bibelkundliche Leute. Die werden wissen, wann und wo der Vater diesen Ruf ertönen lässt. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Das ist nach der Taufe. Ich will es jetzt mal im Bilde sagen. Johannes hat das Volk in den Jordan gerufen zur Sündenvergebung. Und ich verstehe jetzt die Sünde mal so etwas wie Schmutz. Der Jordan ist jetzt eine dunkle, verjauchte Brühe. Oder ich könnte es auch anders sagen. Der Jordan ist wie überzogen mit einem Ölteppich. Und jetzt gibt es einen einzig Reinen, der eigentlich die Taufe gar nicht nötig hätte. Und der steigt in diese Brühe, in diesen Ölteppich hinein. Und dann kommt er heraus. Wie muss man ihn sich vorstellen? Über und über bedeckt mit Schmutz, mit Öl, mit Dreck. Und als er so herauskommt, da sagt der Vater, das ist mein lieber Sohn. Genau so bist du mir recht. So, dass du hineintrittst in das Elend der Menschheit. Paulus sagt später, für uns zur Sünde gemacht. Und Gott sagt, genau so ist es richtig. Da steht am Anfang des Weges Jesu, er nimmt unser Elend auf sich und Gott des Reichsrufs heißt, dies ist mein lieber Sohn. Genau so. Ich nenne ein paar Stellen, in denen Jesus vom Reich spricht. Da sagt er, wenn ich mit dem Finger Gottes die Dämonen austreibe, Lukas 11. Sie kennen das vom Alten Testament her, der Arm Gottes ist das Zeichen der Kraft. Dann kann von der Hand Gottes die Rede sein. Und Jesus spitzt es noch einmal zu. Wenn ich mit dem Finger Gottes die Dämonen austreibe, da stößt er wirklich durch. Da bohrt er ein Loch in die Finsternis hinein und befreit Menschen, die von unheimlichen Mächten ihrer Persönlichkeit beraubt sind, die nicht mehr ich sagen können, denen ihre Existenz genommen ist von feindlichen, dämonischen Mächten. Wenn ich mit dem Finger Gottes die Dämonen austreibe, dann ist das Reich doch hereingebrochen, sagt Jesus. Oder da wird gefragt, wann kommt denn das Reich und wie kommt denn das Reich? Und Jesus antwortet, das Reich Gottes ist entoshymon. Das muss man übersetzen, es ist mitten unter euch. Wenn da 5 Leute zusammenstanden und Jesus war bei ihnen, dann stand mit der Person Jesu das Reich Gottes in diesem Kreis. Das heißt, Jesus selbst ist das Reich. Reich sagen heißt Jesus sagen. Und Jesus sagen heißt das Reich sagen. In der alten Kirche hat man dafür den Begriff Autobasileia geprägt. Auto, Autos heißt selbst. Was ist ein Automobil? Weiß man in Weissach natürlich, das ist ein Selbstbeweger. Muss man nicht schieben, meistens jedenfalls nicht. Was ist dann Autobasileia? Das ist das Reich, das er selbst ist. Er selbst ist das Reich in Person. Jesus sagen heißt das Reich sagen. Wir haben von einem ersten Reichsruf gesprochen. Und der heißt, das ist mein lieber Sohn, so wie er die Schuld der Menschheit auf sich genommen hat. Und am Ende des Weges Jesu steht wieder solch ein Reichsruf. Bei Johannes heißt er Tetelestai. Es ist vollbracht. Es ist geschafft. Es ist zum Ziel gebracht. Seine Anspielung auf Psalm 22. Und im Psalm 22 ist die Rede von der Herrschaft Gottes, von dem Reich Gottes. Und Jesus sagt, das ist jetzt zum Ziel gebracht. Karfreitag und Ostern, das Reich ist hereingebrochen, es ist durchgebrochen. Die Wand ist durchlöchert mit dem Finger Gottes. Ja, eigenartigerweise. Und Jesus sagt, ihr müsst ums Reich beten. Ruf, dein Reich komme. Auch nach Jesus ist also diese dunkle Linie nicht einfach weg. Diese dämonische Rebellion ist nicht verschwunden. Gewiss, der Tod ist tödlich getroffen. Aber seine Zuckungen sind noch schlimm genug. Der Satan ist vom Himmel gefallen wie ein Blitz. Aber nun versucht er, weil er nur noch wenig Zeit hat, zu rebellieren. Die Theologen haben ja immer schöne Vokabeln und die sagen, wir leben heute in einer Zeit, da steht drüber schon und noch nicht. Wir sind schon im Neuen, sonst säßen wir gar nicht hier. Und wir müssen jeden Tag beten, vergib uns unsere Schuld. Wir sind noch im Alten drin. Mathematisch ausgedrückt, gebildete Leute kennen das, das ist die Schnittmenge, nicht? Die Schnittmenge zwischen dem Alten und dem Neuen und wir leben mitten in der Schnittmenge. Schon sagen wir Abba, lieber Vater, und noch rufen wir dein Reich komme. Mittendrin, das ist das, was unseren Standort angibt. Im Neuen schon und doch noch vom Alten bedroht. Und wir sollen uns nichts in die Tasche lügen. Es ist Schwärmerei, so zu tun, als ob nur das Neue da wäre. Und es ist eine negative Schwärmerei, so zu tun, als ob das Alte noch das Sagen hätte. Nein, beide überlagern sich. Aber das Neue ist hereingebrochen. Es ist schon da. Ich will ein paar Zeichen nennen für das Neue. Für die Gegenwart des Neuen. Ich nenne einmal 5 Zeichen. Das erste Zeichen ist für mich das Wichtigste. Es gibt Vergebung der Sünden. Der Heidelberger Katechismus, der den Reformierten gehört, beginnt mit der Frage, was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Und wenn man mich fragt, was mein einziger Trost ist im Leben und im Sterben, dann heißt die Antwort, dass es so etwas gibt wie Sündenvergebung. Sündenvergebung ist die Umkehrung von Schöpfung. Anders kann man das nicht sagen. Schöpfung heißt, aus dem Nichts wird etwas. Was heißt Sündenvergebung? Aus etwas, was in meinem Leben real vorhanden ist. Ich kann es verdrängen, aber es bleibt gegenwärtig. Aus diesem Etwas macht Gott nichts. Und es darf mich nicht mehr verklagen bis in alle Ewigkeit. Ich bin unanklagbar auch im jüngsten Gericht, da wo Vergebung der Sünden ist. Das ist Reich, das ist neue Welt. Vergebung der Sünden, darauf kann man leben und darauf kann man sterben. Er sagt Ja zu mir. Das ist so ein erstes Zeichen, dass wir im neuen Leben, im Schon. Ein zweites Zeichen, es gibt Hoffnung über den Tod hinaus. Der Tod ist eine unheimliche Macht. Tod hat eine faszinierende Kraft, unsere Gedanken immer wieder auf sich zu ziehen und uns darin zu bannen. Im Hebräerbrief heißt es, dass der Tod ein Leben lang uns in Furcht gefangen hält und zu Sklaven macht. Und der Sigmund Freud hat von dem Todestrieb gesprochen. Paulus hat es einmal ganz ähnlich gesagt. Es gibt geradezu ein Hindrängen zum Tod. Der Tod fasziniert. Ja, warum sind wir denn so gierig nach Besitz, wir Menschen? Und warum möchten wir das alles festhalten? Weil wir insgeheim wissen, wir müssen alles einmal loslassen. Und darum wollen wir, solange es geht, festhalten. Warum sind wir denn so versessen darauf, uns einen Namen zu machen und eine Karriere zu bekommen? Weil eines Tages unter unserem Namen nur zwei Zahlen stehen werden und dazwischen ein Strich von bis. Und dieser Tod fasziniert uns, packt uns und wir möchten doch irgendwas festhalten von uns selbst. Eine unheimliche Macht. Und jetzt gibt es die Zusage, ich lebe und ihr sollt auch leben. Das ist eine Regierungserklärung. Leben sollt ihr. Hoffnung über den Tod. Das ist ein zweites Zeichen, dass das Reich schon da ist. Das dritte Zeichen, es gibt in unserem Leben Führung. Wir müssen unser Leben nicht selber gestalten. Einer der großen protestantischen Philosophen, Hamann, hat gesagt, Gott ist der Autor unserer Lebensgeschichte. Er ist der Autor der ganzen Welt. Er ist der Autor der Heilsgeschichte. Er ist der Autor der Bibel und er schreibt auch unsere Lebensgeschichte. Wir müssen sie nicht selber schreiben. Wir müssen sie auch nicht schön schreiben. Gott schreibt unsere Lebensgeschichte. Gott führt uns. Das ist eine sehr schöne Angelegenheit, dass man das wissen darf und auch immer wieder erfahren darf. Gott führt uns bis ins Detail hinein. Ich bin nun schon, glaube ich, 27 Jahre oder so etwas dabei bei den Weissacher Tagen. Das heißt aber auch, dass meine Zeit in Unterweissach durch Pensionierung zu Ende geht. Und wenn man eine Dienstwohnung hat, dann muss man ausziehen. Das ist sehr unangenehm. Da muss man sehr viel aussortieren, theologische Bücher und andere Sachen. Und da fragt man sich auch, wo ist dein neuer Platz? Und wir haben in Unterweissach eine Anzeige aufgegeben und eigentlich nichts Rechtes gefunden. Und da fiel mir ein, dass ein Schüler und Freund von mir gesagt hat, im Sommer, wir haben ein Haus für euch. Es liegt auf dem Schönblick. Schönblick ist das Zentrum der Altpietisten, wo es ein Erholungsheim gibt und eine Tagungsstätte und eine neue Gemeinde entsteht. Wir haben ein Haus für euch. Das fiel mir plötzlich ein. Und dann wurde meiner Frau und mir klar, das ist. Nicht nur in meines Vaters Hause gibt es viele Wohnungen, sondern Gott hat hier auf Erden schon Häuser für uns und Plätze für uns. einer von den alten Brüdern des Altpietismus schickte mir einen Gruß, er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Dass es das gibt, bis in die Häuserfrage hinein, Führung Gottes unseres Lebens. Damit dürfen wir rechnen, er wird unsere Biografie in der richtigen Weise zum Ziel bringen, vollenden, ans Ende bringen. Das ist ein Zeichen dafür. Ein drittes Zeichen, Vergebung der Sünden, Hoffnung über den Tod hinaus, dass unser Leben geführt wird. Er macht's recht mit uns, darauf dürfen wir uns verlassen und das kann man erproben. Ich nenne ein viertes, das will ich nur als Überschrift nennen, die Tat der Liebe. Ich denke an das Kinderwerk Lima. Da ist etwas vom Reich Gottes, da wo es auch pädagogisch wird und mancherlei Gestalt annimmt. Aber das ist ein Stück Reich Gottes, diese Tat der Liebe. Ich nenne noch ein fünftes Zeichen und sage das politische Salz in der Welt. Ich habe kürzlich einen Film gesehen, in dem kam der Norbert Blüm vor. Und der Norbert Blüm ist ja ein gläubiger katholischer Christ. Und es ging um eine Begebenheit, wo der Norbert Blüm berichtete, wie er dem Diktator Pinochet gegenüberstand in Chile. Es war eine offizielle Begegnung, zwei Repräsentanten, Blüm war damals Minister und Pinochet. Zwei Große standen sich gegenüber. Und Norbert Blüm hat dem Pinochet gesagt, was ist das eigentlich? Er hat nicht über Menschenrechte allgemein gesprochen, sondern was ist das, was Sie da machen mit Menschen, die Sie foltern und zu Tode bringen? Und er hat ihm nachdrücklich einmal und noch einmal gesagt, so geht das nicht. Da gab es eine kleine Pause und der Pinochet wollte sich wohl so ein bisschen rechtfertigen. Und er zeigte in seinem Arbeitszimmer auf ein Kruzifix. Und sagte, zu dem da, der da hängt, bete ich jeden Tag. Ist doch schön, nicht? Ein Diktator, der jeden Tag betet. Darauf sagte Blüm, ja. Der kennt Sie. Der kennt Sie sehr genau und der kennt jeden, den Sie umbringen und den Sie gefoltert haben. Und am jüngsten Tag wird der, der da am Kreuz hängt, auf Sie zukommen und Sie nach jedem Einzelnen fragen und die Bilanz Ihres Lebens ziehen. Da war das politische Gespräch zu Ende. Ich finde, das ist eine eindrückliche Szene, wie das Reich Gottes mit seinem grellen Licht, mit seinem Röntgenlicht hereinleuchten kann in eine politische Situation. Ja, du Diktator, du Folterer, du Mörder, da ist einer, der kennt dich und der wird einmal mit dir reden. Zeichen habe ich jetzt genannt. Es ist hereingebrochen in unsere Welt. Aber es ist so hereingebrochen, dass das Alte widerspricht. Dass Sünde, Tod und Teufel es nicht wahrhaben wollen, dass Jesus siegt. Und dass wir es nicht haben, indem wir es jemand andemonstrieren können, sondern dass wir es nur im Glauben haben. Und dass wir es, weil wir es nur im Glauben haben und einer es nur im Glauben blickt, ins Gebet getrieben werden. Herr, schenk den anderen doch die geöffneten Augen. Schenk ihnen den Glauben. Die Fürbitte. Also ich denke, das Reich Gottes führt uns jedenfalls zu zwei Dingen. Einmal zu der Fürbitte, dass das Evangelium, dass der Glaube sich durchsetzen möchte. Und er führt uns zur Öffnung des Portemonnaies. Das hat etwas mit dem Reich Gottes zu tun. Ich spitze es jetzt mal zu. Das Reich Gottes hat etwas mit Daueraufträgen zu tun. Das ist eine Spezialform des Reich Gottes, der Dauerauftrag. Also die sogenannten Glaubenswerke müssen Haushaltspläne machen. Und die kann man nicht auf Kollekten stützen. Kollekten sind wunderbar. Sondern man muss sie stützen auf Dinge, die man berechnen und kalkulieren kann. Jetzt frage ich Sie einmal, wo haben Sie Ihren Dauerauftrag? Worauf bezieht er sich? Das ist eine Reichsgottesfrage. Das hat gar nichts mit Drängerei zu tun. Aber die Fürbitte fürs Reich Gottes und, ich sage es jetzt mal einfach so frech, der Dauerauftrag, Die Sachen gehören zusammen. Da ist etwas von dem Bitten ums Reich. Dein Reich komme. Wir haben es noch nicht. Wir stehen in der Schnittmenge, in dem schon und noch nicht. Ja, schon ist es hereingebrochen und noch rufen wir, Herr, bau doch dein Reich. Schaff doch Glauben, lass dein Evangelium doch durchdringen. Aber diese Bitte, dein Reich komme, zielt auf ein großes Aber dann. Aber dann wird Gott einmal den neuen Himmel und die neue Erde aufrichten. Was sollen wir uns darunter vorstellen? Wie sollen wir darüber nachdenken, über den neuen Himmel und die neue Erde? Es gibt im Neuen Testament eine Möglichkeit, wie man das sprachlich ausdrücken kann. Da heißt es, es wird kein Tod mehr sein und es wird kein Leid mehr sein und es wird kein Schmerz mehr sein. Bestimmte Dinge sind nicht mehr. Ich will jetzt so einen Augenblick mal mit Ihnen darüber nachdenken, was dann alles nicht mehr ist. Man weiß eigentlich gar nicht, wo man da anfangen soll und wo man da aufhören soll mit dem nicht mehr. Also ich fange mal an. Es wird kein Verbrechen mehr geben. Keinen Mord mehr geben. Keinen Diebstahl mehr geben. Ja, dann gibt's auch keine verschlossenen Türen mehr. Ja, dann gibt's auch keine Sicherheitsanlagen mehr und BKS-Schlüssel und so etwas. Gibt's alles nicht mehr. Man wird lachen darüber, dass wir die Türen zugemacht haben. Wieso denn eigentlich, wenn das Reich Gottes kommt? Es gibt niemanden mehr, vor dem man sich sichern müsste. Es gibt keine Polizei mehr und kein Gefängnis mehr. Erst recht kein KZ mehr, keine Notruf mehr, keine Feuerwehr, es gibt keine Kriege mehr, keine Folter mehr, keinen Terrorismus mehr, keine Bomben mehr, keine ABC-Waffen mehr, es ist zum Träumen, es gibt keine Krankheiten mehr, es gibt kein AIDS mehr. Kein Herzinfarkt. Ja, es gibt gar keine ärztlichen Praxen mehr. Also Medizinstudium, das gibt's nicht mehr. Es gibt keine Krankenhäuser, keine Intensivstationen, keine OPs mehr, keine Rollstühle. Ich habe das mal einmal von einer Katechetin gehört. Die hat ein wenig von der neuen Welt erzählt. Und sie hatte in ihrer Klasse jemanden, der auf den Rollstuhl angewiesen war. Da hat sie gesagt, der Rollstuhl gibt's nicht mehr. Und der Junge konnte es nicht fassen. Der hat die ganze Zeit gejubelt. Es gibt einmal keinen Rollstuhl mehr. Ich brauche keinen Rollstuhl mehr. Das ist neue Welt. Es gibt bestimmte Dinge nicht mehr. Es gibt keinen frühen, unzeitigen Tod mehr. Und es gibt auch keinen späten Alterstod mehr. Es gibt überhaupt keinen Tod mehr. Es gibt keine Friedhöfe mehr, keine Särge mehr und keine Urnen und keine Krematorien mehr und keine Bestattungsunternehmen mehr. Das gibt's alles nicht mehr. Es gibt keine Unfälle mehr, keine Notfallwagen mit Tatütata. Es gibt keine Schlachthöfe mehr, keine Tierquälerei, keine Legebatterien. Es gibt keine Depressionen mehr. Es gibt nicht mehr Leute, die von Selbstmordgedanken gequält werden. Es gibt keine psychisch Kranken, keine geistig Behinderten. Es gibt keine Arbeitslosigkeit mehr und auch keinen Stress mehr. Es gibt keine Frustrationen mehr, keine Aggressionen. Es gibt keine Schuld mehr. Es gibt keinen Beichtstuhl mehr. Keine Absolution mehr, keinen Losspruch. Es gibt die Bitte nicht mehr. Vergib uns unsere Schuld. In der Offenbarung des Johannes ist die Rede davon, es gibt auch keinen Tempel mehr. Nicht ein Tempel ist immer ein Ort der Raumnot Gottes. Da wohnt Gott und draußen ist die Welt. Aber wenn Gott das Ganze erfüllt, was soll denn noch ein Tempel? Also es gibt keine Kirchen mehr. Es gibt keine Gemeindehäuser mehr. Es gibt in dieser Form ganz gewiss keine Weissacher Tage mehr. Das gibt's alles nicht. Es gibt keine Konfessionen mehr und keine Denomination. Also so könnten wir jetzt noch eine ganze Zeit weitermachen. Das gibt's alles nicht mehr, wenn das Reich Gottes kommt. Aber was ich nun so alles aufgezählt habe unter dem Stichwort nicht mehr, ist das schon die Sache gewesen? War das schon das Reich Gottes? Nein, ich habe einen Bogen angedeutet, einen großen Bogen, aber das war nur die Peripherie. Was ist denn das Zentrum bei der ganzen Geschichte? Da gibt's den Reichsruf, siehe, ich mache alles neu. Darum geht's. Das Ich mache alles neu. Es geht nicht um goldene Gassen und Perlentore. Der große Adolf Schlatter, der Tübinger Exeget, hat einmal vom Sterben seines Vaters berichtet. Es war ein mühseliges Sterben über Wochen hinweg und eines Tages hat die Mutter dem sterbenden Ehemann den Spruch vorgelesen von den Perlentoren und den güldenen Gassen. Und da hat der sterbende alte Schlatter eine unwirsche, abwehrende Bewegung mit der Hand gemacht und sagt, was soll mir dieser Plunder? Goldene Gassen, was soll so ein Kruscht? Ich habe doch nur einen Wunsch. Ich möchte am Hals meines Vaters hängen. Woher kommt die Geschichte vom Hals meines Vaters? Das ist Lukas 15. Das ist das Nachhausekommen des verlorenen Sohnes, dass man Abba sagen kann, dass man bei Gott sein kann, so wie der Sören Kierkegaard das auf den Grabstein gesetzt hat und ewig, ewiglich mit Jesus sprechen. Darum geht's. Es geht nicht um Perlen und Gold. Also wissen Sie, das ist alles drumherum, das ist ja alles ganz schön und nett. Aber das Zentrum ist, wir werden bei ihm sein. Deshalb beten wir, wenn wir um das Reich bitten, darum komm, Herr Jesu, Maranatha, unser Herr, komm. Reichssagen heißt Jesus sagen. Und so wollen wir rufen, so wollen wir bitten. Wachet und betet, das ist ein Reichsruf. Denn diese Bitte, dein Reich komme, ist beständig aktuell. Für so einen Abend muss man sich ja vorbereiten. Und da sind mir dann gleich berühmte Predigtbände eingefallen. Einer von dem Walter Lüthi. Und dann gibt's einen berühmten Predigtband von dem Helmut Thielicke. Das Gebet, das die Welt umspannt. Und natürlich habe ich mir die Predigt durchgelesen. Was mich bewegt hat, war der Anfang der Predigt. Helmut Thielicke hat diese Ansprachen über das Vaterunser gehalten in Stuttgart. Und zwar in jener Zeit, als die Bomben Stuttgart verwüsteten. Als Feuerstürme durch die Straßen Stuttgarts gingen. Und als er anfing mit der Reihe, da stand die Hospitalkirche noch. Und bevor er zu der Bitte kam, dein Reich komme, war das Kirchenschiff der Hospitalkirche zertrümmert. Und zu diesem Gottesdienst über dein Reich komme, versammelte sich die Gemeinde in dem kleinen Chorraum, manche werden die Hospitalkirche kennen, dem kleinen Chorraum der Hospitalkirche. Und dann sagt der Helmut Thielicke, und jetzt fahren wir fort mit dem Vater Unser. Dann hält er selber inne und sagt, was sage ich da? Wir fahren fort. Und da sind Bomben gefallen, da sind Häuser zertrümmert worden, da sind Menschen zerfetzt worden. Und wir fahren fort, als sei nichts gewesen. Und da sagt er, man braucht keine Katastrophentexte zu sammeln in solchen Tagen, man muss nur fortfahren. Womit? Mit so einer Bitte wie dein Reich komme. Wir fahren fort, jetzt gerade, unter Bomben und Toten, wir fahren fort, Maranatha, unser Herr, komm, dein Reich komme. Wir fahren fort. Wenn man diese Bitte spricht, ist man immer bei der Sache. Mit dem 11. September, so hat man gesagt, hat sich die ganze Welt verändert und nichts ist mehr wie vorher. Und da ist was dran. Wir haben eine ganz neue Dimension von raffiniert ausgeklügelter Gewalt kennengelernt. Aber was macht man dann? Man fährt fort zu beten, dein Reich komme, und was anderes kann man gar nicht tun. Das heißt, es kann nichts Schreckliches geschehen, und sei es noch so schrecklich, dass uns die Bitte, dein Reich komme, aus dem Mund nehmen würde. Das ist unser Ruf. Und je schrecklicher die Welt wird, umso mehr wollen wir rufen, Maranatha, unser Herr, kommt. Es gibt auch keine Glückserlebnisse, die das überflüssig machten. Der 11. September ist für uns ein eigenartiger Tag. Am 11. September diese schreckliche Katastrophe dort in Amerika. Und am 11. September ist unser erstes Enkelkind geboren. Der kleine Simon, und das war eine große Freude. Tod und Leben beieinander. Und was macht man? Wir werden auch über dem Leben des kleinen Simon weiter beten. Unser Herr, wir bitten dich, dein Reich komme. Stets aktuell. An der Wiege und am Sarg und zur Hochzeit und bei der Arbeit und beim Gespräch und beim Einschlafen und beim Wachwerden. Dein Reich komme. Ein Thema, das immer aktuell ist. Wo man, es kann geschehen in dieser Welt, einfach sagt, und nun fahren wir fort. Womit? Zu rufen, dein Reich komme. Das ist ein Gebet, das wirklich die Welt umspannt und die ganze Welt und die ganze Wirklichkeit einholt und in sich birgt, dein Reich komme. Es ist ein Gebet. Und ein Gebet ist immer dran, wenn wir die Sache nicht machen können. Darüber will ich zum Schluss noch nachdenken. Ich habe am Anfang angefangen, wie alle Reiche der Weltgeschichte eigentlich nur ein Thema hatten. Das Reich soll kommen. Und sie haben es nicht erreicht. So etwas Ähnliches hat es auch in den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten der Theologie und Weltgeschichte gegeben. Da gab es um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert, so um 1900 herum, die sogenannte liberale Theologie. Einer der Väter war Adolf von Harnack. Und deren Auffassung war, das Reich Gottes ist eine innerweltliche Größe, eine innergeschichtliche Größe. Das Reich Gottes entwickelt sich von Tag zu Tag mehr. Sie kennen das schöne Gedicht von Uhland, die Welt wird schöner mit jenem Tag, man weiß nicht, was noch werden mag, das Blühen will nicht enden. So dachten die Liberalen. Von Tag zu Tag, von Jahr zu Jahr, immer bis man die äußersten Inseln der Welt erreicht hat, es wird schöner und friedlicher und besser. Evolution. Das Reich Gottes entwickelt sich. Dieser Bewegung hat der Erste Weltkrieg ein jähes Ende gesetzt. Nein, es kommt das Reich Gottes nicht durch Evolution, durch allmähliche Entwicklung. Verstehen Sie, solche komischen Sätze an Autos, den Frieden entwickeln, heißt doch immer schon, er ist eingewickelt und wir brauchen bloß das Papier drum wegzutun. Als ob das einfach alles da wäre. Wir entwickeln es nicht, wir warten darauf, dass er es macht. Das macht uns nicht passiv. Zwischen Gebet und Engagement und Dauerauftrag haben wir genug zu tun. Aber wir machen es nicht. Dann gab es das andere Modell. Nicht Evolution, sondern Revolution. Etwa in Lateinamerika die marxistische Theologie der Revolution hieß das. Und da hieß es, es gibt ein Heilsvolk, das sind die Armen. Und die Armen erlösen die Welt. Es wird der Revolution bedürfen, es wird viel Blut und Tränen fließen, aber am Ende wird die Welt heil. Nein, wir machen das Reich Gottes weder durch Evolution noch durch Revolution. Und das Dritte müssen wir frommen uns sagen. Wir machen das Reich Gottes auch nicht durch Evangelisation. Ende des 19. Jahrhunderts gab es einen großen Missionskongress und da hat man gesagt, wenn wir jetzt so und so viele 1000 Missionare haben, dann sind wir bis zur Jahrhundertwende, das war damals 1900, so weit, dass wir den letzten Kral und den letzten Busch erreicht haben mit der Durchevangelisierung der Welt. Und dann kann der Herr Jesus kommen. Ja, das heißt also, wie macht man das Reich?
indem er den Herrn Jesus das Sprungbrett baut für seine Wiederkunft durch Evangelisation. Ich weiß noch, dass ich als Student in einem Chor kräftig gesungen habe, ich gehörte zu den Besten, auf, lasst uns Zion bauen, mit Freude im Vertrauen die schöne Gottesstadt. Wenn wir ans Werk erst gehen, wird sie bald fertig stehen, Zion. Wohl dem, der mitgebaut hat. Das habe ich damals für einen Wahnsinn gesungen. Bauen wir Zion? Machen wir Zion? Wenn wir ans Werk erst gehen, nicht? Wir Evangelikalpietisten. Dann nicht durch Evolution wie die Liberalen, nicht durch Revolution wie die Linken, aber auch nicht durch Mission und Evangelisation wie die ganz Frommen. Was steht in der Offenbarung? Die neue Stadt wird nicht gemacht von uns, die kommt fix und fertig von oben herunter und bezieht uns in sich ein. Das ist es. Wir machen es nicht, das Reich. Wir rufen danach, wir beten danach. Wir wollen diese Rufe des Reichs nachsprechen, aber machen, das werden wir nicht. Es kommt von oben herab, das Reich, und wir bleiben bei der Reichsbitte. Amen, ja, komm, Herr Jesus. Lassen Sie uns beten. Herr, du hast in die Herzen der Menschen die eine Sehnsucht hineingelegt, bis in die Tiefen des Unbewussten, dass das Reich kommen möchte, dass einmal alles neu wird. Und du siehst, wie gleichzeitig in unseren Herzen Verwirrendes und Konfuses und Widersprechendes wohnt, wie es neben dieser Reichslinie deiner Verheißung die Rebellionslinie des Dämonischen gibt und wie beide Linien immer wieder durch unser eigenes Herz laufen. Und nun bitten wir dich, der du Mensch geworden bist und am Kreuz gestorben bist und den Osterruf ausgestoßen hast, es ist vollbracht. Senke das auch in unser Herz hinein, diese Gewissheit. Dein Reich ist hereingebrochen, Neues ist geworden in dieser alten Welt. Und hilf, dass wir unser ganzes Leben und alles auf dieses Neue setzen und diesem Neuen dienen, indem wir rufen und indem wir bitten mit unserem ganzen Engagement, unserer ganzen Sehnsucht und all dem, was wir sonst haben und können, dein Reich komme. Darum bitten wir dich. Herr Jesus, komm. Amen.